und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins.
Loro Frühsport.
Ja, Frühsport stimmt nicht ganz, aber Sport ist schon mal richtig, denn ihr seid jetzt dabei bei der Premiere des neuen Sportmagazins Adrenalin hier auf Loro. Wir haben aufgerufen, sportinteressierte Menschen, kommt doch zu uns ins Radio und macht mit uns eine Sportredaktion. Und dem Aufruf sind Leute gefolgt tatsächlich. Und zur neu gegründeten Sportredaktion gehören unter anderem...
Hallo, ich bin der Thorsten und von mir hört ihr einen Beitrag zur Rugby-WM.
Ich bin Jette, ich arbeite für das WeReporter-Projekt, das stelle ich nachher noch vor. Und ich habe drei Gäste mitgebracht, eine Schwimmerin und zwei Goalballer.
Ja, und hallo, ich bin Tim und ich stelle euch nachher die Rad-WM und die Leichtathletik-WM vor.
Dann sind auch noch Guido und Alex dabei, die konnten heute leider nicht dabei sein. Und Paul, der hat einen Beitrag vorbereitet über Zaha Khodayari. Das ist eine iranische Fußballfan, die sich vor dem Gerichtsgebäude selbst angezündet hat. Und warum und wieso, das hört ihr dann hier in der Sendung. Also viel Spaß. Und nach dem ersten Song geht es mit uns schon mit unserem ersten Gast weiter. Das ist nämlich Reno Tide, Goalball-Nationalspieler. Also seid gespannt. Ja, das waren die Beatsticks mit Access Adrenalin und Adrenalin, so heißt auch die Sendung, die ihr gerade gehört, nämlich das Sportmagazin auf Loro, ganz neu und ich befürchte, ich hatte eben vergessen, die Knöpfe anzudrücken, deswegen nochmal herzlich willkommen hier bei Adrenalin und wir haben spannende Themen für euch und auch spannende Gäste. Jette, du hast jemanden mitgebracht.
Ja, ich habe Reno Tide gebeten, mich heute in der ersten Sendung zu begleiten. Ich bin nämlich heute mit der Straßenbahn hergekommen und man kann es eigentlich nicht mehr übersehen, dass wir einige Tage vor der Goalball-EM stehen in Rostock. Eine Premiere, eine Woche lang, Goalball auf höchstem Niveau, Europameisterschaften. Reno Tide ist Nationalspieler und war sehr lange in die Vorbereitung involviert. Also ein Profi, sportlich und organisatorisch, was das Ereignis angeht. Ja, Reno, vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen.
Ja, hallo erstmal auch an alle Hörer. Mein Name ist Reno Tite, bin 29 Jahre alt, gebürtiger Rostocker und spiele seitdem ich 14 bin Goalball. Seit 2007 habe ich die Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und ja, 2017, 2018 folgte dann der Höhepunkt bisher in meiner Karriere. Einmal EM-Silber, einmal WM-Silber. Und damit gleich die verbunden, die Qualifikation für die Paralympics in Tokio nächstes Jahr. Und jetzt dieses Jahr natürlich für uns oder für mich insbesondere als Rostocker ein Riesenhighlight natürlich mit der Europameisterschaft hier in unserer eigenen Stadt.
Ja, das ist eine Wahnsinnsvorbereitung, kann ich mir vorstellen, in der du eine ganze lange Zeit mitgewirkt hast. Wie sieht das aus? Wir haben vom 8. bis 13. Spieltage, ich glaube in zwei Hallen. Wie viele Teams sind dabei? Willst du uns was dazu erzählen?
Ja, also es sind im Grunde genommen Europameisterschaften und zwar die der Männer und die der Frauen. Also die besten 10 Teams der Männer und die besten 10 Teams der Frauen treten an. Europa teilt sich quasi in drei Ligen, kann man sich vorstellen. Kennt man auch aus dem Eishockey. Und pro Liga eben so ungefähr 10 Teams. In der dritten Liga sind ein bisschen mehr. Und die erste Liga im Grunde genommen trifft sich dann hier jetzt am Samstag, ist ja schon Anreise, nächsten Samstag am 5. Oktober. Und am 8. ist die große Eröffnung. Deutschland gegen Spanien, der Männer um 18.30 Uhr in der Stadthalle. Um 20 Uhr spielen dann unsere deutschen Frauen gegen die Niederlande. Ich glaube, wer so auch Sport interessiert ist, Spanien, Niederlande, sind eigentlich immer ganz coole Begegnungen. Und nicht nur im Fußball oder im Handball, sondern auch im Goalball insofern. Wird das, glaube ich, ein ganz spannender Auftakt zur Europameisterschaft, die dann eben, wie du schon sagst, bis zum 13. Oktober geht. Und Highlight oder Höhepunkt der EM ist dann natürlich am 13. sind die Finalspiele, auch wie in der Stadthalle. Und ansonsten zwischen den Tagen teilen sich die Spiele zwischen Stadthalle und Ospar Arena.
Ja, das klingt nach einem Großereignis, was organisiert wurde. Na, also wenn man sich alleine die Anzahl der Mannschaften anguckt, die antritt und in welcher Qualität das Ganze relativ knapp vor Tokio, das wird ja an Kräfte messen. Das heißt, für dich sind es jetzt noch konkret 10 Tage Vorbereitung. Wie ist der Stand der Dinge? Ich meine, es ist eine Heim-EM vor heimischem Publikum. Das macht die Sache vielleicht ja nochmal besonders spannend.
Ja, definitiv. Man ist im Goalball jetzt nicht unbedingt gewohnt, vor Tausenden von Zuschauern zu spielen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal in der Türkei, in Konya, haben wir mal vor 3000 Türken gespielt. Das war wirklich ein absolutes Highlight gegen die Türkei, in der Türkei. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Macht wirklich Riesenspaß. Eine tolle Stimmung. 2016 bei den Paralympics in Rio haben wir vor 12.000 Fans gespielt. Und man kann sich natürlich vorstellen, bei 12.000 Brasilianern, die können schon richtig gut abgehen. Das macht natürlich riesen Spaß, jetzt das erste Mal für uns eben vor heimischem Publikum zu spielen. Und ich bin gespannt, wie wir als Mannschaft mit der Situation umgehen. Wir hatten jetzt zweimal Silber gewonnen. Das allerdings als, ja, ich sag mal, ein bisschen als Underdog. Also vor allem die EM-Silbermedaille im 2017 in Finnland. Da hat niemand mit uns gerechnet. Um ehrlich zu sein, wir mit uns eigentlich auch nicht. 2018 hat man dann schon erahnt, zu was die deutsche Mannschaft in der Lage sein könnte. Aber klar, jetzt plötzlich ist man nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte. Allein das ist auch für eine Mannschaft natürlich eine neue Situation, in die man auch erstmal reinwachsen muss. Dann kommt jetzt natürlich noch hinzu, dass wir hier zu Hause spielen. Ich bin gespannt, wie wir als Mannschaft mit der Situation umgehen. Die Vorbereitung als solches war aber wirklich sehr ordentlich. Wir haben gute Turniere gespielt, hatten sehr produktive und effektive Trainingslager. Und insofern ist es angerichtet und jetzt die letzten 10 Tage geht es natürlich nur nochmal drum, nochmal so ein bisschen auch nochmal Regeneration anzuheizen, aber auch natürlich die Muskulatur immer mal wieder ein bisschen anzupieken, sodass sie dann am 8. Oktober wirklich dann richtige Aufspannung ist.
Das klingt auf jeden Fall super. Ich weiß, dass ihr in der Vorbereitung auch hier in Rostock trainiert habt zusammen. Ja, wir drücken die Daumen für ein bestmögliches Ergebnis. Nach zweimal WM Silber hat man sicherlich Vorstellungen, aber in den Bereich möchtet ihr sicherlich wieder. Wie sieht das aus, wenn es am Dienstag losgeht? Wann reist die Nationalmannschaft an und wie macht man das eigentlich als Rostocker?
Ja, also am 5. ist für alle Teams Anreisetag, nächsten Samstag. Alle Mannschaften sind ja im Radisson hier direkt am Krüppeliner Tor untergebracht. Ja, für einen Rostocker selbst ist natürlich merkwürdig, muss ich schon sagen. Also normalerweise fliegt man dann irgendwie, keine Ahnung, halt auf alle Fälle mal irgendwie in irgendein anderes Land, wo man dann komplett raus ist, irgendwie raus aus der Realität und dann sich ein bisschen abschottet und dann einfach sein Turnier spielt. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Wenn man jeden Tag an seiner Spielstätte vorbeifährt und jeden Tag an dem Teamhotel vorbeifährt, dann ist das schon, man kann nicht mehr die Stadt mit normalen Augen betrachten. Dann steigt natürlich dann immer für einen selbst auch die Spannung, aber auch die Vorfreude. Bin aber auch gespannt, wie man das dann vor Ort macht, weil im Grunde genommen geht man dann in diesem Turnier, wo man eigentlich sich so ein bisschen eigentlich auf den Sport fokussiert, geht man doch dann aber eigentlich die Wege, die man im Alltag auch geht. Das wird, glaube ich, schon sehr ungewohnt sein.
Das ist absolut vorstellbar, ne? Wie sowas dann abläuft. Ja, verrückt. Wir haben einen Titel dabei. Das ist euer Titel, ne? Das ist unser Moment.
Genau, das ist der offizielle EM-Song von die Jungs. Und der passt natürlich super auf das deutsche Team. Egal wie sportlich ausgeht. Klar, will man auch gerne ein drittes Mal ins Finale kommen. Aber Sport ist immer noch Sport, das ist eben das, was es ja auch so attraktiv macht, Sport, vor allem Spitzensport. Wenn man nicht aufpasst, dann kannst du auch mal im Viertelfinale rausfliegen und unabhängig von dem, wie es ausgeht, ist, glaube ich, der Songtext schon echt ganz cool, weil eine Heim-EM hat man, glaube ich, auch nicht alle Tage in seinem Leben.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören rein, wir bringen uns zusammen mit dir in Stimmung mit diesem Titel. Unsere Daumen sind gedrückt für volle Hallen, für viele Fans. Und vielleicht der Vorteil, dass ja dann auch Fans aus dem Bekannten- und Familienkreis dabei sind. Anders als in der Türkei. Vielleicht hilft das aber auch. Unsere Daumen sind definitiv gedrückt.
Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf alle.
Ja, hier ist immer noch Adrenalin, das Sportmagazin, immer noch in der ersten Sendung. Und wir haben gerade Katy Perry gehört. Das ist ein Titel, der wird ab und zu auf dem Weg zur Schwimmhalle gespielt. Habe ich mir sagen lassen, und zwar von Katharina Rösler, die sitzt mir hier gegenüber. Hallo Katharina, schön, dass du hier bist. Ja, wie soll ich das sagen? Wir haben ja keinen, der dich sehen kann. Katharina hat ihren Stuhl etwas höher gestellt, um ans Mikrofon zu kommen. Katharina ist nämlich eine Paraschwimmerin aus Rostock, trainiert, ach, das kann sie eigentlich selber sagen. Wie bist du zum Sport gekommen und was treibt dich um in der Neptun-Schwimmhalle?
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Katharina Rösler, ich bin 17 Jahre alt und gehe auf die Christophorus-Schule oder ans CJD Rostock, um Leistungssport, also Paraschwimmen betreiben zu können. Das mache ich jetzt schon zum 5. Jahr und angefangen hat das Ganze, ich glaube 2013, als ich von meinem jetzigen Trainer entdeckt wurde. Und ja, seitdem hat das Ganze angefangen, also mit dem Paraschwimmen. Und das macht mir immer noch viel Freude und Spaß. Und ja.
Das klingt lustig, wenn man hier an Spaß denkt. Wir haben uns vorhin unterhalten und reden von 10 Trainingseinheiten die Woche im Schnitt. Ich glaube 2 bis 3 Stunden Kraftraum, Schwimmhalle. Da braucht man manchmal so einen Titel, der ein bisschen vorwärts geht. Also es ist schon ein großer Umfang, ne? Wir reden von einer Stundenanzahl von über 20 Stunden Training in der Woche.
Ja, genau. Also das ist manchmal ziemlich hart, aber ich finde, man muss immer ein bisschen Freude und Spaß, also den darf man auf jeden Fall nicht verlieren, würde ich sagen.
Sonst macht das sicherlich keinen Sinn. Du startest für den Hanseschwimmverein Rostock, hast da dein Startrecht, trainierst aber am inklusiven Landesleistungszentrum unter dem Landestrainer hier. Das ist ja auch speziell, ihr seid also eine gemischte Trainingsgruppe.
Ja, genau.
Und wenn man jetzt hört, 1,30 Meter groß, darf man ja hier verraten, du warst bei den, hilf mir mal kurz, wie hießen die Olympischen Jugendspiele?
Europäische Jugendspiele, genau.
Europäische,
also
Jugendspiele?
Games, also European Paralympic Youth Games war das genau.
Ja,
in Finnland.
In Finnland. Also wir reden hier nicht nur über Landeswettkämpfe. Du hältst, wir haben vorhin nachgezählt, wie viele deutsche Rekorde?
10
deutsche Rekorde aktuell, bist amtierende deutsche Meisterin über 50 Meter Brust. Und dann gibt es aber eine Startklasse. Wie läuft das ab? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, genau. Also natürlich gibt es Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Und nur weil ein Mensch eine Behinderung hat, heißt das noch lange nicht, dass er genauso die gleichen Voraussetzungen im Wasser hat oder generell wie der andere Mensch mit Behinderung. Und damit diese vergleichbar sind, werden sie in Startklassen eingeteilt. Also je nach Grad der Behinderung beziehungsweise vor allem Einschränkungen im Wasser wird er in verschiedene Startklassen, also die Person in, oder der Schwimmer in verschiedene Startklassen eingeteilt. Für körperliche Behinderte werden das die Startklassen 1 bis 10. Startklasse 1 ist da die am stärksten beeinträchtigste Startklasse und S10 dann die mit der leichtesten Behinderung. Dann später gibt es noch die Startklassen 11 bis 13 für die Sehbehinderten und Startklasse 14 für die geistig Behinderten. Bei größeren Wettkämpfen starten wir dann sozusagen nur innerhalb der Startklasse. Da zählt es dann, okay, wir schwimmen auf Zeit und der als erstes anschlägt, ist auch wie bei den normalen Wettkämpfen halt auch der Gewinner. Und auf nationaler Ebene ist es meistens so, dass dann Punkte verteilt werden, ausgehend vom Weltrekord und dann abgestuft. Und so können auch zwischen den Startklassen Wertungen erfolgen.
Das sind ja dann auch ganz unterschiedliche Rennen, wenn ich mir das vorstelle, ne? Wenn wir also ein Rennen haben in einer eigenen Startklasse, wo die Art der Behinderung ähnlich ist, haben wir wahrscheinlich auch ein recht gleiches Rennen. Wenn wir nach Punkten schwimmen, das heißt, es gibt scheinbar ist es ja ein Quotient, der umrechnet, ne, anhand der Startklasse,
ja, genau.
Dann sieht so ein Rennen ja ganz anders aus. Da muss ja nicht der Schnellste der Sieger sein.
Nein, auf keinen Fall. Manchmal schwimmt auch einer den ersten Platz, irgendwie 10 Minuten früher, bevor der zweite Platz zum Beispiel seinen Platz erschwimmt, weil ja oft immer noch in Läufen geschwommen wird. Und da sieht man wirklich erst am Ende, wenn alle geschwommen sind, wer wirklich gewonnen hat.
Ja, das ist ja ein völlig anderes System, ne, als wir es aus dem olympischen Schwimmen kennen. Ja, nun hast du, wo wir bei Wettkämpfen sind, ja schon einige Erfahrungen sammeln können. Was ist der größte Erfolg bisher gewesen?
Ich würde sagen, meine Teilnahme bei den europäischen Meisterschaften oder bei der EM, ja genau, ja. Bei der EM in Dublin 2018, da bin ich unter anderem 5. über 50 Meter Schmetterling und 200 lang geworden.
Ja, und das, da bist du aber in deiner Startklasse geschwommen, ne? Das heißt, ja. Genau, da ist man ungefähr unter Sportlern mit gleichem, ähnlichem Handicap geschwommen.
Mhm.
In der offenen Altersklasse, weil 17 Jahre, da ist doch jetzt schon so der Sprung in die offene Altersklasse anvisiert. Was hast du für Ziele?
Also im Moment würde ich sagen, ist der Podestplatz noch etwas entfernt, leider. Also jetzt wirklich, weil die offene Wertung doch etwas härter ist als noch in der Jugend, ist ja natürlich auch klar, weil auch die Älteren nicht gegangen sind, sondern viele immer noch weitermachen und diese ganzen Top-Athleten immer noch weitermachen und die alle so toll sind. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich, glaube ich, dort oben ankomme. Aber nichtsdestotrotz kann ich an mir weiterarbeiten und weiterkämpfen, um Bestzeiten zu schwimmen und damit ich eines Tages dann doch den Podestplatz schwimme und da oben ankomme.
Wir drücken da ganz doll die Daumen und das ist eigentlich das Thema. Wir haben, hatte ich am Anfang gesagt, ein Projekt, das heißt Wir Reporter. Wir begleiten junge Nachwuchsathleten aus Mecklenburg-Vorpommern mit und ohne Handicap und unterstützen sie ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit und auch bei der Sponsorensuche, weil der Weg, das was Katharina gerade beschrieb, man schafft es an die deutsche Spitze und kommt dann in einen Altersbereich, wo also der Sprung in den Erwachsenenbereich erfolgen soll. Bis dahin fehlt oft die Aufmerksamkeit für sowas. Das heißt, wir gucken, dass wir euch ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Wer da interessiert ist, außer Katharina sind noch 7 andere Athleten in diesem Projekt. Ganz, ganz spannende Sportler. www.wirreporter.de. Folgt uns gerne. Guckt, was wir so machen. Katharina, zum Abschluss, wann sehen wir dich das nächste Mal beim Wettkampf?
Ende Oktober in Rostock beim Neptun-Schwimmfest.
Das heißt, Ende Oktober in der Neptun-Schwimmhalle geht es um die Qualifikation für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften für dich, richtig?
Ja.
Und das Ziel, deutsche Kurzbahnmeisterschaften?
Ja, auf jeden Fall Bestzeiten schwimmen, vielleicht einen neuen deutschen Rekord aufstellen. Also, naja, mal gucken, was da noch alles auf mich zukommt.
Das klingt super. Auch da drücken wir ganz doll die Daumen. Und dann seid gerne dabei, wenn Ende Oktober in der Neptun-Schwimmhalle schnell geschwommen wird. Vielen Dank, Katharina.
Danke. Tschüss.
Ja, hallo. Wir befinden uns immer noch beim Loro Radio. Und wir sind das neue Loro Sportmagazin Adrenalin. Und wir hatten heute ja schon eine EM. Nun kommen wir zu einer WM, zu der Straßenrad-WM. Die findet zurzeit in Yorkshire in England statt. Und ist am letzten Sonntag gestartet. Sie geht noch bis diesen Sonntag. Insgesamt gibt es dort 11 Wettkämpfe zu verfolgen, die unterteilt werden in Straßenrennen und Zeitfahren. Diese Bereiche werden zu einem noch in verschiedene andere Bereiche unterteilt, in die Junioren, die U23, die allerdings nur von den Männern ausgetragen wird, und die Elitefahrer, also die Profis. Was besonders ist an dieser Veranstaltung: seit diesem Jahr gibt es ein neues Format beim Zeitfahren, das Mix-Zeitfahren, bei dem 3 Männer und 3 Frauen zusammen fahren, jeweils eine Strecke von 24 Kilometern, die aufgeteilt wird. Und abgeschnitten haben die Nationen wie folgt: auf dem ersten Platz waren die Niederländer, auf dem zweiten Platz hat die deutsche Mannschaft belegt und den dritten Platz die Amerikaner. Die deutschen Fahrer sind insgesamt mit 32 Startern am Start. Und zu den Favoriten können wir Deutschen John Degenkolb bei den Herren und Toni Martin zählen. Und bei den Frauen können wir da Lisa Brandauer zählen. Bisherige Erfolge hat die deutsche Mannschaft eine Silbermedaille halt im Mix vorzuweisen. Und bei den Junioren konnte Marco Brenner eine Bronzemedaille erreichen. Das Highlight der Straßenrad-WM dieses Jahr ist das heute stattfindende Straßenrennen der Frauen und das morgen stattfindende Straßenrennen der Herren. Das Straßenrennen der Frauen dürfte jetzt auch in Kürze zu Ende gehen. Also wer da Lust hat, kann gerne nochmal einschalten. Bei den Frauen zu den Favoriten hauptsächlich die Niederländerin, um das nochmal zu erwähnen. Und bei den Männern will ich kurz die Favoriten auch noch einmal vorstellen. Da geht es zum einen Mathieu van der Poel. Das ist ein Cross-WM-Sieger, der jetzt umgestiegen ist auf den Straßenradsport und hat dieses Jahr auch das Amstel Gold Race gewonnen. Bei den Buchmachern steht er deswegen sehr hoch im Kurs. Er ist auch gerade erst 24 Jahre alt und kommt in den Niederlanden. Des Weiteren können wir Peter Sagan zu den Favoriten zählen. Er hat den Preis, also das WM-Finale sozusagen, schon 3-mal in Folge gewonnen, von 2015 bis 2017. Und war auch dieses Jahr der Sieger der Gesamtwertung der Tour de France. Und als dritten Favoriten möchte ich noch Julian Alaphilippe nennen, der dieses Jahr bei der Tour de France 2 Etappen gewinnen konnte und zudem 14 Tage Erster in der Gesamtwertung war. noch einmal zum Kurs zu kommen. Der diesjährigen WM, das ist ein sehr langer Kurs, aber dafür ziemlich flach. Die Herren fahren eine Länge von 285 Kilometern und die Frauen absolvieren eine Strecke von 149 Kilometern. Und die erfolgreichste Nation bisher waren die Amerikaner mit 3 Goldmedaillen. So, und auch nochmal die Frauen, also die Vorjahressieger zu nennen. Meine Frauen war es Anna van der Breggen, die auch dieses Jahr wieder teilnimmt und wahrscheinlich auch wieder zu den Favoriten zählen wird. Und bei den Herren war es Alejandro Valverde. Und nun geht es weiter mit Musik. Viel Spaß.
So, das war, ich habe nicht mal den Titel und den Interpreten im Kopf, weil das Lied habe ich gar nicht mitgebracht. Das Lied hat John uns mitgebracht. John, was haben wir gerade gehört?
Ja, das war Old Town Road von Lil Nas X. Und ja, das ist halt ein Lied, was ich einfach in der Freizeit sehr gerne höre. So vom Stil gefällt mir das einfach sehr gerne.
Ja, weil John spricht von Freizeit. In der Freizeit kann gar nicht mehr so viel Zeit für Musik sein. In der Freizeit wird nämlich ziemlich viel Goalball gespielt.
Ja, das ist richtig. Also 6-mal die Woche trainiere ich zum Beispiel jetzt für Goalball, aber natürlich auch Freizeit für Musik zum Beispiel bleibt immer über.
Zumindest auf den Fahrten. Du kommst nicht aus Rostock, richtig? Das heißt, du hast Anfahrtzeit. Ihr trainiert. Wir können ja erstmal John überhaupt vorstellen, ne? John ist 17 Jahre alt und spielt mal im RGC Hansa, lese ich auf deinem Shirt. Vielleicht willst du was zu dir sagen.
Ja, wie gesagt, 17, spiele jetzt 2 Jahre ungefähr Goalball, bin in der Zeit schon 3. in der Bundesliga geworden, 1. Bundesliga, habe 2. Bundesliga gespielt, die deutsche U19-Meisterschaft konnten wir letztes Jahr hier zu Hause gewinnen und zum Beispiel auch beim Ligapokal sind wir 2. Mal geworden und auch international durfte ich sogar schon Erfahrung sammeln.
Das ist eine steile Karriere, auch zusammen mit dem RGC Hansa Rostock, die also tatsächlich hier ein, na wie soll man sagen, ein Paradejahr hingelegt haben mit dem 3. Platz in der 1. Bundesliga und vor allem mit dem deutschen Meister in der U19. Jetzt ist es ja etwas speziell, weil John hier vor uns steht. Goalball kennen wir also, Sportler mit Sehbehinderung, Brillen auf. Das trifft für dich alles nicht zu. Wie kommst du zum Goalball?
Ja, das ist richtig. Ich kann normal schauen. Mein Vater ist nämlich damals von Renotide zum Goalball gekommen. Als Trainer wurde er angefragt, hat das dann auch gemacht. Und letztendlich auch glücklich für mich, weil dadurch habe ich den Sport auch erst richtig kennengelernt. Habe dann mehrmals zugeschaut und was die Jungs und Mädels da beim Training abgeliefert haben, das wollte ich auch mal können. Habe es dann ausprobiert und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist es wohl.
Ja, nun, wie kann man sich das vorstellen? Nun kommt man als normal sehender Spieler aufs Feld und wird durch diese Brille komplett blind, muss sich also auf einmal auf andere Reize verlassen. Das klingt nicht unbedingt so, als ob man da einen Vorteil hat.
Ja, das ist richtig. Also man hat schon Vorteile im Sinne von zum Beispiel motorisch kann man sich viel von anderen abschauen, was jetzt Menschen, die nicht sehen können, zum Beispiel können die gar nicht abschauen zum Beispiel. Oder schwieriger natürlich, aber zum Beispiel die Sinne, die ausgeprägt sind, sind zum Beispiel, schätze ich mal, bei mir nicht so ausgeprägt, wie jetzt bei jemandem, der nicht sieht. Und auch die Gewöhnung ist natürlich erstmal noch nicht da gewesen, wodurch ich mich halt dann teilweise sogar verlaufen habe und sowas, das Tor zum Beispiel nicht gefunden habe. Aber die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei.
Das möchte ich meinen, wenn man deutscher Meister wird, dann hat man einen Überblick, Überblick ist falsch, dann hat man ein Gefühl für das Feld. Das heißt, wie orientiert ihr euch im Goalball?
Wichtiges Orientierungsmittel ist auf jeden Fall das Tor, weil dann weiß man auf jeden Fall, dass man immer gerade steht. Auch gibt es Linien auf dem Feld, die geklebt sind, die man fühlen kann, wodurch man dann auch die Position finden muss. Besonders wichtig halt auch die Sprache, also mit den Mitspielern zu kommunizieren, um zu wissen, wer ist wo, wo muss ich jetzt gerade sein zum Beispiel. Das sind so die wichtigsten Orientierungsmittel. Und der Trainer natürlich.
Der, ich habe es erlebt, laut und deutlich bei euch agiert.
Das ist richtig.
Ja, Deutsche Meisterschaft U19. Nun bist du ja in einem paralympischen Sport unterwegs als normal Sehender. Bis wo kommt man da? Hat man überhaupt die Möglichkeit, irgendwann in der Nationalmannschaft zu stehen? Wie läuft das bei euch?
Also Nationalmannschaft wäre jetzt für mich persönlich nicht möglich. Da muss man nämlich unter 10% sehen. Aber für mich in Rostock ist es halt schon so, dass ich auch als Normalsehender sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, mich sportlich auszuleben. Da gibt es ja, wie gesagt, die Bundesliga, wo zwei Normalsehende auf dem Feld stehen dürfen. Ebenso die Segel, also das ist wie die Champions League im Goalball, also internationale Erfahrung, wie gesagt, kann ich auch als Sehender sammeln. Auch diverse weiterhin nationale Wettbewerbe auf sehr hohem Niveau kann man halt immer machen, U19-Meisterschaft und so weiter. Also in Rostock bin ich da auf keinen Fall eingeschränkt.
Nee, und nicht nur Rostock, ne? Ich habe gehört, ihr habt, wollen wir drüber sprechen, den Sarajevo Cup. Ich war ganz beeindruckt, wohin es einen verschlägt, wenn man Goalball spielt.
Ja, kurz nach der EM, die ja hier in Rostock stattfindet, werden dann unsere Mannschaft sich nach Sarajevo begeben und da auch ein kleines Turnier spielen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Belgrad und in Osteuropa gibt es halt immer schöne Turniere, auch auf recht hohem Niveau, besonders für junge Spieler, um einfach Spielpraxis zu sammeln, ne?
Ja, genau, das ist nämlich die nächste Frage. Ihr habt nur Reno Tiede im Team, das heißt ein Nationalmannschaftsspieler. Wie sieht es bei dir aus? Hast du es beim RGC Hansa in die, bei euch sagt man Starting Three, geschafft?
Also in der Bundesliga hatte ich jetzt in der letzten Saison nicht gestartet, bin aber relativ nah dran, also bin schon festes Mitglied des Kaders und habe auch viel Spielzeit trotzdem sammeln können, weil bei uns schon darauf geachtet wird, dass alle spielen können.
Ja, es klingt fantastisch. 17 Jahre alt, da hat man ja auch noch einiges vor sich. Das heißt, erste Bundesliga, kann ich mir vorstellen, wollt ihr wieder angreifen. U19 Meisterschaften stehen für dich dann ja auch noch an. Was liegt als nächstes an? Was ist das nächste, der nächste Spieltag?
Als nächstes, hast du ja schon gesagt, geht's nach Sarajevo für mich persönlich. Dann haben wir später auch noch ein Turnier in Hessen und das nächste große oder sehr, sehr große Turnier wird dann im Januar sein. Da wird nämlich die Segel hier in Rostock sein. Also wie gesagt, quasi die Champions League und da bin ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt drauf.
Das heißt, du nimmst das EM-Fieber mit für den Januar für dich dann, wenn du wieder auf dem Feld stehst in Rostock.
So sieht's aus.
Das klingt hervorragend. Auch John ist Teil des Viaporter-Projekts. Das heißt auch einer unserer großen Nachwuchshoffnungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie schon gesagt, www.viaporter.de. Folgt uns gerne, begleitet unsere jungen Athleten. Ja, John, vielen Dank, dass du hier warst. Du genießt sicherlich die EM in Rostock und bist dabei als Zuschauer, definitiv.
Auf jeden Fall.
Unterstützung für den Mannschaftskameraden. Ja, und dann freuen wir uns auf die Ergebnisse aus Sarajevo.
Gut, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und da sind wir wieder beim Adrenalin, das Sportmagazin. Hier ist wieder Tim, euer Mann für die WMs. Und ich stelle euch jetzt mal die Leichtathletik-WM vor. Im Anschluss folgt auch noch die Rugby-WM, also seid gespannt. Seit diesem Freitag ist in Doha bis zum 6. Oktober die Leichtathletik-WM. Die WM findet alle 2 Jahre statt und die erste WM gab es im Jahre 1983. Und die letzte WM, an die ihr euch sicher noch gut erinnern könnt, war in London. Für die Deutschen war die WM auch schon bedeutend. Sie war einmal in Stuttgart und nicht zu vergessen in Berlin 2009. Der Deutsche Bund reiste mit 71 Athleten nach Katar, nach Doha. Und ich möchte euch kurz einmal 3 deutsche Favoriten vorstellen, auf die ihr besonders achten solltet. Zum einen ist das Constanze Klosterhalfen, die über die 5000 Meter antritt und in diesem Jahr alleine schon 6 deutsche Rekorde gebrochen hat und an einem Programm in Amerika teilnimmt zur Sportförderung und dort auch zahlreiche Rekorde schon aufgestellt hat. Zum anderen ist es die Weitspringerin Malaika Mihambo und sie hatte die Saison alle überragt und alles andere als eine Goldmedaille wäre eine Enttäuschung. Und zum dritten sind das die deutschen Speerwerfer, die schon seit Jahrzehnten, möchte ich sagen, für herausragende Leistung stehen und auch in diesem Jahr klare Goldfavoriten sind. Denn der Vorjahressieger kommt auch aus Deutschland und der hieß Johannes Vetter. Nun noch einmal zu den Highlights der Leichtathletik-WM, die ihr euch anschauen solltet. Zum einen ist es schon heute Abend das 100-Meter-Finale der Herren um 21 Uhr und natürlich der Zehnkampf, die Königsdisziplin in der Leichtathletik, die am Mittwoch startet. Dies alles könnt ihr im Fernsehen oder im Internet verfolgen. Allerdings ist die Leichtathletik zwar auf der einen Seite schön, aber es gibt natürlich auch Entscheidungen und Faktoren, die nicht so schön sind. Und diese sind vor allem die hohen Temperaturen, deshalb müssen die Wettkämpfe alle abends stattfinden in Katar. Und deshalb gibt es auch viel Kritik im Austragungsort. Zum einen sind das diese Wetterbedingungen, die natürlich für die Sportler sehr erschwerend sind und natürlich auch die sozialen Verhältnisse, auf die ich leider aufgrund der Kürze nicht eingehen kann. Ich möchte aber kurz einmal Johannes Vetter zitieren, der die Verhältnisse und die WM wie folgt kritisiert hat: Wenn die Funktionäre nur sich einmal um die Sportler kümmern würden, anstatt um die Kohle, hätten wir einen besseren Sport. Und ein weiterer Faktor, dass die Verhältnisse und die Wetterbedingungen vor allem so erschwerend sind, zeigt der Marathon gestern bei den Frauen, bei denen nur 60% der Läuferinnen ins Ziel kamen und viele kollabierten und umfielen. Eine Sportlerin sagte sogar: Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt wie bei diesem Marathon. Dies ist nicht erstaunlich, da weit über 30 Grad vorherrschen und eine Luftfeuchtigkeit von über 70 Grad kein Einzelfall ist. Und nun geht es auch schon weiter mit Musik. Viel Spaß und im Anschluss die Rugby-WM.
Das war natürlich die Sportfreunde Stille und ihr hört Radio Loro mit den Sportfreunden vom Adrenalin Sportmagazin der neuen Sportredaktion auf Loro. Und wie angekündigt kommen wir jetzt zur Rugby-WM. Die startete letzte Woche am Freitag, 20. September in Japan. Ja, und in Deutschland ist Rugby ja eher eine Randsportart, aber es werden in Japan 1,8 Millionen Fans erwartet und ihr könnt das an den TV-Bildschirmen verfolgen. Insgesamt sind 20 Mannschaften beim Turnier vertreten. Aus allen Kontinenten und unter anderem auch Mannschaften aus USA und Kanada, die aber nicht so Weltspitze gehören. Wer die Favoriten sind, wer alles dabei ist und wer die großen Chancen hat, das hört ihr jetzt in einem Beitrag von Thorsten.
Die neuseeländischen All Blacks gehen als Titelverteidiger in das Turnier. Bei der vergangenen WM 2015 in England besiegten sie die Australier im Finale. Für Neuseeland war es der dritte WM-Titel in Folge für den amtierenden Rugby-Weltmeister der seit 1987 im Vierjahresrhythmus ausgetragenen WM. Bislang konnte die erfolgreichste Rugby-Nation 3 WM-Titel gewinnen. Bereits in der Vorrunde treffen die All Blacks auf den zweiten großen WM-Favoriten Südafrika. Im Auftaktspiel dieser Gruppe verlor der zweimalige Weltmeister aus Südafrika gegen Neuseeland mit 23-13. Die Gruppenphase sollten die Südafrikaner bei den weiteren Spielen gegen Kanada, Italien, Namibia aber überstehen. Für den Zweitplatzierten dieser Gruppe B droht dann aber bereits im Viertelfinale ein Duell mit dem dritten größeren WM-Favoriten aus Irland. Die Iren spielen in einer Gruppe mit Gastgeber aus Japan und Schottland, welches die Iren im ersten Spiel bereits deutlich mit 27-3 besiegen konnten. Die weiteren Gegner sind Russland und Samoa. Die Iren gehen als Weltrangliste Erste in das WM-Turnier. Sie sind jedoch bei einer WM noch nie über ein Viertelfinale hinausgekommen. Beim vergangenen WM-Turnier war im Viertelfinale gegen die Argentinier Endstation. Zum weiteren Favoritenkreis sind noch die Engländer und Waliser zu zählen. Die Engländer spielen in einer wahren Todesgruppe gegen Frankreich, Argentinien, Tonga und die USA und müssen nach der Schmach der letzten WM ausbügeln, als sie als Gastgeber in der Vorrunde ausgeschieden sind. Mit Frankreich und Argentinien gehören zwei Viertelfinalisten der letzten WM zu den Vorrundengegnern. In dieser Gruppe wird ein internationales Schwergewicht nicht den Sprung in die K.O.-Phase schaffen. Im ersten Vergleich dieser Dreierkonstellation konnten die Franzosen gegen die Argentinier zum Auftakt mit 23-21 gewinnen. Damit steht Argentinien im Spiel gegen England am nächsten Samstag bereits unter Zugzwang. Zum Abschluss der Vorrunde kommt es am letzten Spieltag zum Duell von Frankreich und England. Die Waliser spielen in der Gruppe D, gemeinsam mit dem WM-Finalisten von 2015 in Australien. Beide haben sich am ersten Spieltag gegen Fidschi und Georgien schadlos gehalten und treffen am zweiten Spieltag, dem morgigen Sonntag, im direkten Duell aufeinander. Der vierte Gegner dieser Vorrundengruppe ist die Mannschaft aus Uruguay. Diese konnte in ihrem letzten Spiel einen Achtungserfolg gegen Fidschi erzielen.
Ja, das war Thorsten mit den Mannschaften der aktuell laufenden Rugby-WM. Und wenn ihr dabei auch zuschauen wollt, dann könnt ihr das im Fernsehen machen auf Pro7 Max. Und das Finale findet am 2. November statt. Und wenn ihr hier in Rostock schauen wollt, dann könnt ihr euch die Spielgemeinschaft Rugby MV anschauen. Die spielen in der Verbandsliga Nordost. Und sie empfangen am nächsten Samstag um 15 Uhr die Spielgemeinschaft Aale Adler aus Kiel im Rostocker Sportpark in Gelsdorf. Und nach dem nächsten Song geht es weiter mit einem Beitrag über die iranische Fußballfreundin Sahar Khodayari. Willkommen zum Fußball. Und Fußball soll ja ein Sport für alle sein und verbinden. Doch leider kommt es immer wieder dazu, dass Menschen den Sport als Bühne für Rassismus, Homophobie und Diskriminierung gebrauchen. Ein Fall aus dem Iran erlangte im letzten Monat internationale Aufmerksamkeit. Die 29-jährige Iranerin Sahar Khodayari, auch blaues Mädchen genannt, da ihr Lieblingsverein Esteghlal Teheran ein blaues Wappen trägt, hatte sich nach einem ausgefallenen Gerichtstermin selbst angezündet. Tage später ist sie in ihren schweren Verletzungen erlegen.
Der iranische Fußballverband gehört mit 3 Asienmeisterschaftstiteln, 5 WM und 3 Olympiateilnahmen zu den erfolgreichsten asiatischen Fußballverbänden. Doch momentan sind die Nachrichten über den Fußball im Iran alles andere als rühmlich. Sahar Khodayari hatte im März versucht, beim Spiel Esteghlal Teheran gegen Al Ain in der asiatischen Champions League als Mann verkleidet ins Stadion zu gelangen und wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Beleidigung der Polizei angeklagt. Ihr Gerichtstermin fiel aus, da der Richter aufgrund eines Trauerfalls nicht zur Verhandlung erschien. Dennoch erfuhr sie, dass ihr bis zu 6 Monate Haft drohten. Daraufhin übergoss sie sich mit einer brennbaren Flüssigkeit, zündete sich an und starb wenige Tage später. Die Schwester der Betroffenen erwähnte in einem Radiointerview, dass Sahar Khodayari an einer bipolaren Störung litt, sie aber trotzdem wie eine gesunde Person vor Gericht behandelt werden sollte. Das Stadionverbot für Frauen trat 1981 in Kraft, 2 Jahre nach Beendigung der Islamischen Revolution. Somit sollen Frauen vor der maskulinen Atmosphäre in den Stadien geschützt werden. Mittlerweile ist der Iran das einzige Land mit einem generellen Stadionverbot für Frauen. Und auch Regierungschef Hassan Rouhani forderte 2018, dass Frauen generell an Sportveranstaltungen teilnehmen dürfen sollten. Doch die konservativen Kräfte rund um das religiöse Staatsoberhaupt Ali Khamenei sind zu mächtig, um ein Verbot aufzuheben. Bei einem Besuch des FIFA-Präsidenten Gianni Infantinos im Iran 2018 verlor dieser kein Wort über das Stadionverbot für Frauen. Aber dieser Kurs ändert sich jetzt. Die FIFA forderte den iranischen Verband dazu auf, auch Frauen zu den Spielen zuzulassen. Das iranische Sportministerium teilte in der Folge mit, dass beim nächsten WM-Qualifikationsspiel im Iran gegen Kambodscha auch Frauen ins Stadion kommen dürfen. Ob dies eine einmalige Aktion ist oder eine dauerhafte Aufhebung des Verbots sein wird, wird sich zeigen. Für Sahar Khodayari und viele andere sportinteressierte Frauen kommt dies in jedem Fall zu spät.
Ja, leider nochmal eine traurige Nachricht am Schluss. Ja, aber wir hoffen, dass die Entwicklung im Iran positiv weitergeht, dass Frauen nicht nur am 10. Oktober zum Nationalspiel ins Stadion gehen, sondern ständig ins Stadion gehen dürfen. Ja, und auch in Deutschland ist das angekommen. Viele Bundesliga-Vereine, auch Fußballvereine, haben ihr Wappen blau gefärbt aus Solidarität zur verstorbenen Sahar Khodayari. Ja, kommen wir zum Abschluss dieser Sendung. Die Redakteure sind im Studio und wir danken euch fürs Zuhören. Ihr könnt bei uns natürlich mitmachen. Wir wollen jetzt regelmäßig eine Sportsendung senden und ihr erreicht uns unter der E-Mail-Adresse sport@loro.de oder ihr könnt auch einfach uns bei Facebook, Instagram schreiben, einfach die Loro-Kanäle nutzen. Ja, Jette, Tim, wie war es für euch? Habt ihr noch Worte, Grüße?
Ich hoffe, dass unsere erste Sendung gelungen ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir gleich zum Auftakt 3 Interviewpartner dabei hatten und ansonsten spannende Informationen. Und wie gesagt, wer dabei sein möchte, gerne gesehen, oder?
Tim, wie war es für dich?
Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Also ich war am Anfang ein bisschen angespannt. Das ist man natürlich beim ersten Mal, sag ich mal. Aber es war doch sehr schön und wir sind eine tolle Truppe, muss man sagen. Also wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Ihr habt es ja gehört. Also wir sehen uns.
Ja, achso, das gilt natürlich auch für Sportler und Sportlerinnen und Vereine, ne? Wer also hier mit uns auf Sendung gehen möchte, immer gerne.
Auf jeden Fall. Ja, damit verabschieden wir uns. Hier geht es weiter mit der Musikkiste und Andi. Und ciao, ciao.